Welches Erlebnis fällt uns ein, wenn wir das Wort Herrlichkeit hören? Vielleicht ein Sonnenuntergang am Meer. Der ganze Himmel strahlt in glänzendem Gold. Am Strand sammeln sich die Leute. Alle stehen schweigend, ergriffend, bewundernd. Sie sind überwältigt von so viel Schönheit. Wer vorher über alltägliche Dinge gesprochen hat, verstummt beim Anblick des strahlenden Himmels. Jetzt ist nicht die Zeit für Gespräche, das spürt jeder. Jedes Wort würde dieses großartige Erlebnis stören. Man muss still sein, um dieses Bild auf sich wirken zu lassen. Es ist einfach herrlich, überwältigend, ergreifend, großartig und schön. An ein solches Erlebnis können wir denken, wenn wir das Wort Herrlichkeit hören. Etwas ist überwältigend schön, großartig. Wir sind davon ergriffen und wir bewundern es grenzenlos. Ihr fragt jetzt vermutlich, was bringt denn Hermann auf diese Gedanken? Es ist der Vers 14 im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Er lautet, das Wort wurde Mensch oder das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Von der Herrlichkeit Gottes ist hier also die Rede. Dieser Vers sagt, Gott ist überwältigend, großartig, wunderbar. Menschen werden von ihm ergriffen. Sie bewundern seine Hoheit. Das macht sie stumm, denn ihre eigenen Gedanken und Worte würden nur störend angesichts der wunderbaren Größe Gottes. Menschen beten sie an, denn wer so ergriffen ist, kann nur anbeten. Aber niemand hat Gott je gesehen. Unsere Sehnerven sind dafür nicht geschaffen. Jetzt aber, schreibt der Evangelist, jetzt sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen sie in Jesus. An ihm wird Gottes Größe sichtbar, seine Hoheit, seine Pracht und Schönheit. Wenn wir uns vertiefen in die Geschichte von Jesus, dann werden wir überwältigt, ergriffen. Dann sind wir voll Bewunderung, dann gehen uns die Augen über und dann verstummen unsere Worte. Denn in Jesus sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Welche Herrlichkeit? Was wir sehen, ist ein neugeborenes Kind in einer Herberge für Obdachlose. Wir sehen einen Menschen, der den Hass und den Spott der Gebildeten auf sich gezogen hat. Wir sehen einen Mann, der sich von einem Großbetrüger einladen und der sich von einer Hure die Füße waschen lässt. Wir sehen einen Menschen, der verspottet, verachtet und als Verbrecher hingerichtet wird. Und genau hier sehen wir die Herrlichkeit Gottes, sagt uns Johannes. Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigartigen Sohnes vom Vater. Nirgends sonst kann man die Herrlichkeit Gottes so deutlich sehen wie in dem Menschen Jesus von Nazareth. Das kann Johannes nur sagen, weil Jesus nicht endgültig begraben worden ist nach seinem Kreuzestod. Gottes Schöpfermacht hat ihn zu einem neuen Leben auferweckt. Als ein vom Tod Auferweckter ist er vielen Menschen erschienen. Sie waren davon überwältigt. Sie haben ihn angebetet. Sie haben in ihm das Schönste und Größte gesehen, was einem Menschen je begegnen kann. Johannes war davon ergriffen. Die anderen Evangelisten waren es. Und unzählige Menschen in allen Jahrhunderten nach Jesu Geburt sind ergriffen worden von der Herrlichkeit Gottes, die in Jesus sichtbar geworden ist. Es ist auch die Herrlichkeit, die in dem hilflosen Kind in der obdachlosen Herberge von Bethlehem zu sehen ist, im Tischgenossen eines Großbetrügers, im Mann am Kreuz. Diese Gedanken kamen mir beim Versuch, den Vers 14 im ersten Kapitel des Johannesevangeliums zu verstehen, sofern man überhaupt von einem Verstehen reden kann. Denn wovon hier die Rede ist, das übersteigt unsere normale Fähigkeit, etwas zu verstehen. Eine überwältigende Hoheit und die Niedrigkeit eines Verbrechers am Kreuz. Das zusammenzubringen, ist eine Zumutung an unseren Verstand. Dagegen rebellieren wir. Herrlichkeit und Niedrigkeit schließen sich gegenseitig aus, denken wir. Einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, bekomme ich einen langen Brief von einem ehemaligen Schulkameraden, Hans. Hans befasst sich sehr intensiv mit Philosophie und er weiß bestens Bescheid über die Ideen der Vorsokratiker, natürlich auch über Sokrates und über neuere Philosophen. Er ist davon fasziniert, das merkt man seinen Briefen an. Was er an allen diesen Philosophen, auch an Buddha und an Jesus bewundert, ist die Idee des Göttlichen, des Absoluten oder wie er sagt, des Seins schlechthin. Er ist zu Hause nämlich in der Sprache der Philosophen. Wir täten gut daran, meint Hans, wir täten gut daran, uns in das Göttliche zu vertiefen und uns davon inspirieren zu lassen. Was wir von den großen Philosophen und Religionsstiftern der Weltgeschichte finden, sei einfach großartig, bewundernswert, herrlich. Aber der Gedanke, das Göttliche habe menschliche Gestalt angenommen, dieser Gedanke sei einfach abstrus, schon fast eine Beleidigung für einen philosophischen Geist. Aber genau das meint Johannes. Und genau das sagt die Botschaft des Neuen Testamentes. Gott wird Mensch. Gottes Herrlichkeit sehen wir in dem Menschen Jesus von Nazareth. Was für unseren Geist überhaupt nicht zusammenpasst, Gottes Herrlichkeit und die Niedrigkeit eines Menschen, das bringt Gott zusammen. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des einzigartigen Sohnes vom Vater. Unzählige Kirchenlieder bringen das zum Ausdruck. Dazu gehört zum Beispiel folgendes Lied. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Der Schöpfer kommt uns so nah. Er ist nicht fern von uns. Er thront nicht in einer jenseitigen Welt, die nichts mit der unsrigen zu tun hat. Er lässt sich vielmehr ein in unsere Welt. Er scheut keinen Abgrund des Leids, der Schmerzen und des Hasses. Er hat es alles auf sich genommen. Er, der mit Gott eins ist, entäußerte sich seiner Gottheit und nahm Knechtsgestalt an. So sagt es einer der frühesten Christushymnen. Philipperbrief. Und weil das so ist, kann man nicht von der Herrlichkeit Gottes reden, wenn man die Augen vor dem Leid der Welt verschließt. Die Gemeinschaft der Gläubigen kann Christus überschwänglich loben. Sie kann im buchstäblichen Sinn begeistert sein von der Herrlichkeit Gottes, aber daran ist etwas falsch, wenn sie die Augen verschließen vor dem Leid von Menschen und auch vor ihrer eigenen Niedrigkeit. Man kann nicht von der Herrlichkeit Gottes reden, wenn man die Augen vor dem Leid der Welt verschließt. Man kann aber auch nicht vom Leid der Welt reden, wenn man sich gegen Gottes Herrlichkeit verschließt, die in seiner Menschenliebe in Jesus sichtbar geworden ist. Die Welt ist hoffnungslos verloren. Sie hat eine Hoffnung und diese Hoffnung ist begründet in Jesus. An einem der letzten Sonntage kam ich nach dem Gottesdienst mit einem Mann ins Gespräch, der nicht müde wurde, mir alle Scheußlichkeiten der Welt aufzuzählen. Ich habe mir das eine Weile angehört und ihm dann gesagt, jetzt eben in diesem Gottesdienst haben wir von Jesus gesprochen und zu ihm gebetet. Weil wir das können, ist nicht alles nur scheußlich in dieser Welt. Wir haben eine Hoffnung. Wir müssen uns nicht unterkriegen lassen vom Elend der Menschheit. Weil in Jesus Gott Mensch geworden ist, können wir aufrecht gehen, auch wenn uns vieles niederdrücken will. Bei allem Leid der Welt sollten wir nicht die Augen verschließen vor Gottes Herrlichkeit. Es gibt also einen sehr bewegenden Lebensbericht eines Menschen aus dem Sudan, der jetzt in Deutschland lebt, Yasir Erik. Er berichtet in seinem Buch über sein Leben, er berichtet darin, wie er als Schüler mit seinen Kameraden einen Mitschüler aufgelauert hat, um ihn zu töten. Dieser Mitschüler, hieß Zacharias, war der einzige Christ in der Schulklasse. Yasir Erik und seine Kameraden waren in einem glühenden Hass gegen alle Ungläubigen erzogen worden. Und in diesem Hass sahen sie sich geradezu verpflichtet, den einzigen Nicht-Moslem in ihrer Klasse umzubringen. Sie überfielen ihn nachts und richteten ihm so übel zu, dass sie dachten, er sei tot. Viele Jahre später, Yasir Erik war inzwischen Christ geworden, begegnete er einem behinderten Mitchristen, indem er sein ehemaliges Opfer wiedererkannte. Es kam zu einem Gespräch und in diesem Gespräch sagte ihm der andere, er heiße Zacharias, habe viele Jahre für Yasir gebetet. Er vergebe ihm, was er an ihm getan habe. Yasir Erik schreibt dann in seinem Buch, in Zacharias Verhalten zeigte sich mir die Liebe Gottes in all seiner Größe. Denn Hass mit Hass zu begegnen ist menschlich. Aber Hass mit Liebe zu begegnen, das ist göttlich. Das ist die Herrlichkeit Gottes inmitten unserer Welt. Es ist die Herrlichkeit einer Liebe, die Gottes Geist in uns weckt. Es ist die Herrlichkeit einer Liebe, die in Jesus sichtbar geworden ist und die uns verändert, wenn wir uns selbst von dieser Liebe anstecken und verändern lassen. In Jesus wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Johannes ergänzt, diese Herrlichkeit ist voller Gnade und Wahrheit. Die Größe und Hoheit Gottes zeigt sich in seiner Gnade, in seiner vergebenden Liebe gegenüber allen, die ihn verachten und damit schuldig geworden sind, vor ihm und voreinander. Gottes vergebende Liebe zeigt sich in den Erzählungen von Jesus. Wie etwa in der Erzählung vom heruntergekommenen Sohn, den sein Vater liebevoll in die Arme schließt. Und Gottes vergebende Liebe zeigt sich auch in Jesus selbst, in seinem Leben und Sterben. Die Herrlichkeit Gottes besteht in einer bedingungslosen Liebe zu Menschen, die sich verlaufen haben in ihren selbstgewählten Sackgassen. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich auch in der Überwindung aller Lügen, die wir über uns selbst erdacht haben. Seine Herrlichkeit ist voller Wahrheit, sagt Johannes. Wenn wir unseren Stolz überwältigen lassen von seiner Liebe, dann erkennen wir, wer wir in Wahrheit sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Dann irren wir nicht von einer Verführung zur anderen, dann stolpern wir nicht ziellos durchs Leben. Wenn wir überwältigt sind von Gottes Menschenliebe, dann wissen wir, dass unser Leben ein Ziel hat. Das macht uns ruhig und gelassen, auch wenn manche Wegstrecken zu diesem Ziel sehr unruhig und bedrohlich sein können. Die in Jesus sichtbare Wahrheit über unser Leben gibt uns eine Gewissheit, die allen Lebenskrisen standhalten kann. Wie lesen wir nun diesen Vers im Johannesevangelium? Dieser Vers ist eine Einladung. Wir sind eingeladen, uns in die Geschichte von Jesus zu vertiefen. Dann kann es sein, dass uns die Augen aufgehen, dass wir überwältigt werden von der Liebe Gottes, die uns in Jesus begegnet. Wir werden dann still vor Bewunderung unsere Worte verstummen, denn sie können uns nur stören in der Anbetung von Gottes Größe. Er, Gott, kommt in Jesus zu uns, lässt sich ein in unser eigenes Leben und in das Leben dieser Welt. Das ist ein unbegreifliches Wunder. Doch so ist Gott in seiner Herrlichkeit. Amen.